ARD.
Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Lange nicht gesehen, habe ich Dr. Jörg-Peter Popp, unseren Sachsenradio-Tierarzt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mal bei uns sind.
Guten Morgen.
Wir starten gleich mal mit einem ganz wichtigen Thema, Dr. Popp, denn der Alltag, der birgt auch für Haustiere einige Gefahren. Und ich denke mal, wer einen Hund oder eine Katze zu Hause hat, der sollte einfach wissen, was im Notfall zu tun ist. Vielleicht fangen wir mal an mit so alltäglichen Gefahren. Welche lauern denn so für Hund und Katze?
Also die ersten, die mir so einfallen, sind so Schnittverletzungen oder Krallenverletzungen. Also Dinge, die bluten und die für den Tierbesitzer erstmal extrem sind. Und die sind ja auch diese Notfälle, die man dann in der Praxis auch mit Anrufen belegt wird, weil man gesagt hat, ach, wie kann ich das machen? Und als Mensch sagt man, mach einen Druckverband drauf. Aber beim Tier traut man sich dann plötzlich nicht, das zu tun. Das sind ja so diese grundlegenden Dinge, die man eigentlich oder die jeder machen könnte. Aber man fühlt sich dann in dem Moment überfordert.
Ja, das glaube ich auch. Mhm. Ich denke da, oder ich habe zuallererst auch an Giftköder zum Beispiel, also
ja,
Vergiftungen.
Ja,
gedacht.
Natürlich. Viele Tierbesitzer kommen natürlich rein und sagen, ja, ich glaube, mein Hund ist vergiftet worden oder meine Katze ist vergiftet, weil die Erbrechen zeigen. Erbrechen ist ja nur ein Symptom und zeigt, mir geht es eigentlich nicht gut, der Magen will sich einfach entleeren. Mhm. Vergiftung ist es aber in den wenigsten Fällen. Aber Vergiftung kommt natürlich vor. Ja, das habe ich ja selber vor 2 Jahren mit meinem Hund erlebt, wie ich in der Heide spazieren war. Dort hat er eben einen Giftköder aufgenommen. Ja, da hatte ich 3 Wochen sehr viel zu tun mit ihm. Mhm. Ja, überlebt hatte, auch Gott sei Dank ohne Reststäden, aber es war dramatisch.
Mhm. Ja. Wespenstiche, das ist auch so ein Ding? Oder Stöckchenverletzungen?
Ja, das sind natürlich diese Notfälle. Wir haben jetzt im Garten so Erdbienen, also die. Und da können Sie selber, wenn Sie barfuß laufen, können Sie gestochen werden. Das kann beim Hund genauso passieren, ne? Aber das ist letztendlich ja nur eine akute Lahmheit, ein Jaulen, ne? Und dann ist auf einmal Pfote dick. Aber es gibt natürlich auch anaphylaktische Reaktionen, muss man rechnen, dass also das systemisch übergreift, wenn Tiere auch allergisch zeigen, passiert in den wenigsten Fällen, meistens mehr, wenn es im Kopfbereich oder sie aufgenommen wird, geschnappt wird und der Stich kommt in den Rachen rein, dann kann das schon natürlich zu dramatischen Notfällen führen. Die Stöckchenverletzung, klar, spielen mit Stöckchen, schmeißen und dann reinstürzen, das kommt natürlich sehr häufig vor, dass eben auch Fremdkörper nicht nur eingestochen haben, sondern abbrechen und dann eben als Fremdkörper drinbleiben. Sehr aufwendig dann das Ganze auch chirurgisch beziehungsweise auch durch visualisierende Systeme bis hin zur Computertomographie, um das zu finden, diesen Fremdkörper.
Ja, das sind schon. Haben Sie denn in Ihrer Praxis oder aus Ihrer Praxiserfahrung schon mal erlebt, dass Halter Ihrem Tier durch die richtige Erste Hilfe das Leben gerettet haben?
Ich sage, Tierbesitzer behaupten, dass durch die Herzdruckmassage das Tier am Leben erhalten worden sind. Da kann ich nur so viel dazu sagen, ja, das mag vielleicht möglich sein. Mhm. Aber das Leben selber ist immer schwierig, weil viele Tierbesitzer wissen nicht genau, wo ich diese Herzdruckmassage machen sollte. Und sie ist beim Tier nicht immer so effektiv, weil das von der Brustkorbgröße abhängig ist. Mhm. Ja, wo ich überhaupt was machen kann, das muss ein schmaler Brustkorb sein. Wenn ich einen breiten Brustkorb habe, dann ist das sehr schwierig, die Herzdruckmassage auszuführen. Mhm. Die wichtigsten Geschichten sind ja immer, was passiert als erstes, dass ein Herzstillstand eintritt, ist eher nicht, sondern ist meistens der Atemstillstand, der dann letztendlich zum Herzstillstand führt. Aber da kann natürlich schon mal eine entsprechende Beatmung, eine Sauerstoffzuführung, das Freilegen von Atemwegen schon dazu führen, dass Erste-Hilfemaßnahmen dazu geführt haben. Mhm. Aber ich kann mich so nur an Aussagen von Tierbesitzern, ich habe das und das gemacht und das Tier hat dadurch, und dann bin ich zum Tierarzt gegangen und dann konnte man wieder.
Mhm. Ja. Bei welchen Verletzungen, Dr. Popp, könnte man denn als Tierhalter so eine Erstversorgung bei Hund oder Katze vornehmen, also erste Hilfe leisten, bevor es zum Tierarzt geht?
Also die ist sehr umfassend. Also ich sage mal, das Erste, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, die Blutung, die sollte gestillt werden. Natürlich, wenn man unsicher ist, weil man nicht weiß, ist die Kralle nun komplett ab oder diese, sollte man natürlich zum Tierarzt gehen. Gerade was bei Hasen auch mal angeht, dass man die bluten wirklich. Da muss man aber einen Druckverband machen. Mhm. Schnittverletzung, Druckverband. Aber dem Tierarzt vorstellen, je schneller diese Wunde versorgt wird, das heißt eventuell auch genäht wird, ja, desto besser ist natürlich die Wundheilung. Sie können sich das vorstellen, wenn der Ballen auftritt, dann klafft das ja immer wieder. Ne? Das ist ja wie bei uns Wunden, die werden ja auch zum Teil nicht immer genäht oder geklammert, sondern da kommt so ein kleines Tape drüber. Ne? Das ist, weil die vielleicht nicht ganz so tief ist. Mhm. Und dadurch heilt es natürlich auch. Das ist beim Tier anders, da muss man natürlich schon nähen, aber wenn es nur eine oberflächliche ist, dann kann das vielleicht unter Verband auch heilen. Ja, das sind, sage ich mal so, diese Schnittverletzungen. Und die anderen Geschichten, das sind so die, was mache ich mit Erbrechen, was mache ich mit Durchfall? Das ist ja auch ein Notfall in dem Sinne, weil das ja für viele Tierbesitzer ja, die ersten Tage gehen noch und dann wird es plötzlich am dritten Tag blutig und flüssig. Ja? Und da kann man natürlich auch sagen, ja, dann erstmal natürlich das Tier komplett nüchtern setzen. Das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Man ist ja immer bemüht, dass das Tier noch frisst, weil man denkt, ah, wenn es noch frisst, das ist gut. Mhm. Aber auch mit dem Erbrechen, wenn ich merke, eine Katze als Beispiel, weil wir hatten jetzt so viele Fälle bei uns in der Praxis, Katze erbricht. Ja, das Erbrechen kann schon mal sein. Passiert das am zweiten Tag, dann sollte ich zumindest aufhorchen, hat sie noch gefressen und hat sie noch Kotabsatz. Ne? Das heißt also, wir haben sehr viele Fremdkörper, weil das ja auch etwas ist. Da ist im Darm etwas, was den Durchgang nicht zulässt und der Körper sagt, hier Alarm. Ne? Und das sind solche Sachen. Vergiftungsfälle, ja natürlich, das ist, da ist in der Regel, sage ich mal, Erbrechen immer der Magen-Darm-Trakt betroffen. Seltener, sage ich mal, andere Geschichten. Natürlich kann das auch mal mit Vergiftung, mit Blutung einhergehen, dass man feststellt, in der Maulhöhle sind kleine Blutpunkte zu sehen, ja, als Zeichen von petechialen Blutungen. Dann ist natürlich Holland in Not. Dann muss ich natürlich was tun. Oder das Tier plötzlich anfängt zu taumeln. Auch da sind Geschichten von Epilepsie oder ich habe vielleicht doch eine genetisch bedingte Erkrankung, die dann plötzlich zu solchen Schwankungen führt oder eine Gleichgewichtsstörung, die aus dem Innenohr heraus, das sind alles Notfälle, die der Tierbesitzer als nicht normal sieht. Also alles, was nicht normal ist, ist für einen Laien ein Notfall.
Gibt es denn eigentlich sowas wie Erste-Hilfe-Kurse für Tierhalter?
Ja, das werden zum Teil auch einige angeboten. Ich habe früher auch selber Vorträge darüber gehalten und auch entsprechende Kurse gemacht, weil ich das empfand immer als sinnvoll. Man sieht ja immer an der Teilnehmerzahl zwischen, sag ich mal, 12, 20 Leuten, dass wer da Interesse zeigt, da sagt der andere, was soll ich damit? Ne? Aber ich finde es wichtig, genauso fragen Sie sich doch mal, wann haben Sie den letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht?
Ja,
das war Anna Dunnemals. Ja. Und was wissen wir heute noch, wie eine Stabilier-Seitenlage geht? Ja. Ja, da gehen die Leute eher vorbei und sagen, der kommt, der kann es besser. Mhm. Und das ist genau das, was wir machen müssen. Wir wollen handeln. Wir müssen handeln, weil sonst können wir den Notfall ja nicht in den Griff kriegen.
Auch per Mail sind einige Fragen gekommen. Hier zum Sachsenradio. Und da möchte sich Familie Michel aus Großenhain einen schon erwachsenen Hund kaufen, einen Chihuahua. Die jetzige Besitzerin des Hundes hat ihn nie von dem Hundeklo entwöhnt seit dem Welpenalter. Der Hund war viel alleine, musste viele Geschäfte auf diese Weise eben wahrscheinlich verrichten. Und das geht jetzt schon fast 2 Jahre so. Und die Frage von der Frau Michel aus Großenhain ist, glauben Sie, wir können der Hündin das noch abgewöhnen?
Schwierig. Also man muss vielleicht die Vorteile sehen. Man kann morgens durchschlafen. Ja, also man muss jetzt nicht unbedingt, wenn man Langschläfer ist, aufstehen, damit der Hund mal Gassi geht, sondern der weiß ja, der hat dort seine Hundetoilette. Ist ja eine vollkommen hygienische Geschichte. Ist ja wie bei der Katze. Und ein Chihuahua hat ja nun auch nicht ein größeres Blasenvolumen jetzt nun als eine Maine Coon. Also von daher ist das eigentlich eine ideale Geschichte. Wenn es aber einen unbedingt stört, das Klo müssen Sie immer stehen lassen, weil der Hund kennt das nicht anders. Sie können einfach nur sagen, okay, ich werde die Spaziergänge so lange durchführen, bis er draußen sich auch mal entleert. Und gucke natürlich auch, dass ich versuche, wenn er sein großes Geschäft erledigt, dass ich das aufs Grüne mache und nicht auf der Straße oder auf dem Bürgersteig. Es ist, also ich sage immer, ein Lernprozess hört auch beim Hund nie auf. Ne? Mhm. Es ist nur einfach so, wie vermittle ich es? Und das ist manchmal ein bisschen die Schwierigkeit. Darum muss man sich vielleicht doch mal Hilfe holen oder auch nochmal diese Frage an Herrn Lindner stellen. Mhm. Wie kann ich das nun erziehungstechnisch dem Hund vermitteln, dass ich was anderes möchte, weil das wirklich eine Aufgabe ist, die nicht von heute auf morgen zu erledigen ist. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, viele Hundebesitzer, die kleine Hunde haben, machen das so einfach auch aus Bequemlichkeit.
Aber sehen Sie, diesen positiven Aspekt habe ich gar nicht gesehen, als ich die Frage gelesen habe. Habe ich auch so gedacht, ja, das könnte aber endlich mal anders werden, aber dass man dann.
Ja, manche machen auch das mit dem Scheuerhader, ne? Also nur das finde ich wiederum nicht so hygienisch, aber das mit Katzenklo, Streu, ne? Toll.
Gut. Peter aus Bad Muskau hat Probleme mit seinem 9 Monate alten Jack Russell-Rüden. Der humpelt seit einer Weile hinten links, beziehungsweise zieht das Bein immer mal wieder mit so einem Zwischenhüpfer, hat er geschrieben, nach oben. Es scheint ihn aber nicht zu stören. Der spielt und rennt fröhlich wie immer, scheint also keine Probleme, keine Schmerzen zu haben. Röntgen, Knie, Hüfte, Wirbelsäule unauffällig, Patella, Kreuzband, Meniskustest auch. Jetzt ist die Frage, ob Sie noch eine Idee haben, was das unter Umständen sein könnte.
Ja, wenn alle Untersuchungsergebnisse erstmal per se negativ sind, also negativ keine Befunde, dann bleibt nichts weiter übrig als tatsächlich eine Computertomographie oder sogar in der Nachfolge eine Magnetresonanztomographie zu machen, um zu sehen, ob man doch nicht irgendwo eine Nervenreizung hat oder eine Einengung, die man so mit Röntgen nicht gesehen hat. Mhm. Also dieses intermittierende Hinken ist ja letztendlich eine neuromuskuläre Geschichte. Das heißt, ich habe nerval ein Problem, was sich letztendlich mit einem Hüpfen wieder oder als Symptom eben zeigt. Und dann läuft das Tier wieder normal. Das ist ja nicht ein permanentes Hinken. Und deswegen kann man nur unter einer Ausschlussdiagnose rangehen, weil die Fragestellung ist ja die, kann ich mit einem eventuell dann chirurgischen Eingriff dieses Problem beheben? Mhm. Ja? Und wenn ich da aber nichts habe, und das kommt sehr häufig auch raus, ich habe ein intermittierendes Hinken, ich kann aber nichts machen, weil nichts gefunden wird.
Kann das dann auch eine Angewohnheit sein?
Sie werden lachen, tatsächlich. Es gibt manche Tiere, die gewöhnen sich bestimmte Dinge an und machen das. Mhm. Aber das wäre mir zu einfach, zu sagen, ach, der hat eine Macke. Mhm. Sondern da sage ich mir immer, nein, du musst den Grund finden oder durch eine Ausschlussdiagnose sagen, ja, das hat eine Ursache. Und die kann behoben werden. Wenn ich das nicht habe, brauche ich das chirurgische Messer gar nicht zu wetzen.
Also lieber Peter in Bad Muskau, lieber abklären lassen.
Ja.
Auch wenn eine Macke dahinter steckt dann am
Möglicherweise.
Ende.
Möglicherweise.
Genau. Und da kam eine Mail von Familie Schubert aus Aue. Lieber Dr. Popp, uns ist aufgefallen, dass unsere Jackie, das ist eine Pudelhündin, etwas über ein Jahr alt, am gesamten Körper kleine, trockene, weiße Schüppchen hat. Mhm. Sie hat sich, seitdem wir sie haben, immer schon viel gekratzt. Unsere Frage jetzt, müssen wir da jetzt was unternehmen?
Also weiße Schuppen sind immer ein Zeichen von Abschilferung der obersten Hautschichten. Kann natürlich im Zusammenhang stehen, wenn man viel den Hund bürstet. Mhm. Eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit ist, wenn wir sagen, nee, ist ja ein Pudel, den bürste ich nicht so häufig. Dann kann es auch ein Mangel sein an essentiellen Fettsäuren. Vielleicht sollte man dort mal drüber nachdenken, etwas zu ergänzen. Oder es gibt ja auch hautwirksame Vitamine, die man noch ergänzen kann. Aber ich denke, essentielle Fettsäuren, da gibt es genügend auf dem Markt. Fragen Sie Ihren Tierarzt. Es gibt aber auch welche, die Sie über die Firma Wettkonzept bestellen können. Das sind Fischöle, Lachsöle, die man der Nahrung ergänzt. Und dadurch verbessert sich im Laufe der nächsten Wochen, sage ich mal, die Hautstruktur. Mhm. Aber wichtig ist, dass man nicht so häufig wäscht. Sehr häufig sind natürlich Pudelbesitzer auch, ich muss meinen Hund waschen. Auch das kann natürlich dazu führen, dass die Haut austrocknet. Vielleicht wird dann auch noch geföhnt. Ja? Und dadurch sind natürlich dann die entsprechenden Hautveränderungen zu erklären. Mhm. Ja? Dann hilft natürlich, wenn der Hund gut super ernährt ist, die essentiellen Fettsäuren nicht, sondern da liegt einfach die mechanische Beeinflussung auf der Haut.
Ja. Nina aus Dresden hat geschrieben, dass bei ihrer 13-jährigen Hündin vor ein paar Tagen beim Organultraschall eine kleine Umfangsvermehrung in der Milz entdeckt wurde. Außerdem ist das Gewebe teilweise verändert und der Rand der Milz nicht klar abgrenzbar. Andere Organe sind unauffällig. Da der Tumor noch sehr klein ist, solle sie sich überlegen, ob sie die Hündin, 13 Jahre alt, wie gesagt, operieren lassen will oder ob sie noch abwarten möchte und regelmäßige Ultraschallkontrollen machen möchte. Da kann man ja sehen, ob der Tumor wächst, vermute ich mal. Und sie fragt jetzt, wie soll ich mich entscheiden? Was soll ich machen?
Gut, also vor dieser Situation stehen wir ja auch täglich. Das heißt, wir stellen fest, dass in der Milz eine Veränderung ist. Diese Veränderung muss man klar beschreiben können. Man kann aber nicht durch das Ultraschallbild immer klar sehen, ist das tumorös oder ist das ein Regeneratknoten. Die sehen ähnlich aus und Regeneratknoten sind was Gutartiges. Hier ist die Entscheidung zur Milzentfernung, wo liegt der? Liegt der im Parenchym, das heißt im Gewebe selber, oder liegt er am Rand? Das heißt, ist nur noch die Kapsel die eigentliche Begrenzung dieser Veränderung. Und die kann aufplatzen. durch irgendein, der Hund springt, fällt irgendwo gegen, plötzlich. Ja. Und dann habe ich eine akute Blutung.
Oh ja.
Das kann ein guter Tumor sein oder ein böser, das ist egal. Und das heißt, liegt der an der Oberfläche und ich kann vom Ultraschall nicht entscheiden, was es ist, dann ist immer die richtige Frage, die man mir als Tierarzt stellen muss, was würden Sie machen, wenn das Ihr Hund wäre? Dann ist die Entscheidung, ich operiere. Ich nehme die Milz raus, weil das eines der Organe ist, die das Tier, ein erwachsenes Tier, nicht so braucht und damit kann ich sie entfernen. Dann ist die Gefahr gebannt. Also das ist meine Empfehlung. Fragen Sie Ihren Tierarzt, wo liegt das? Liegt das noch gedeckelt, sodass die Aufplatzgefahr nicht da ist? Dann kann ich beobachten.
Ja.
Ja, dann kann ich sagen, okay, ich mache nochmal in einem halben Jahr einen Ultraschall oder im Vierteljahr Ultraschall und gucke mir das Ganze an, wie entwickelt sich das. In der Regel tun Sie nichts Verkehrtes, die Milz rauszunehmen.
Und das war's für heute. Besten Dank, Dr. Popp, für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie ein echter Tierliebhaber sind, dann hören Sie doch mal rein in unseren Elefant, Tiger und Co. Podcast. Auch in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.